Ich habe das Minenfeld mit einem lateinischen Zitat abgedeckt. Das ist immer, das klingt ganz unschuldig, aber wir müssen das gleich Stück für Stück entdecken miteinander. Später kriegen Sie auch ein Bild. Ich weiß noch nicht, ob das passt. Das schauen wir mal. Die Überschrift über diese Semesterveranstaltung von Papst Leo, da sind so viele schöne Punkte drin. Also dieses gemeinsam gehen. Ich glaube, Andreas Battlock hat da letzte Woche etwas zugesagt. Also dieses synodale Element, das ja jetzt irgendwie ganz en vogue ist und ohne dass man gar nicht auskommt, ohne dass die Kirche aber eigentlich nie ausgekommen ist. Das muss man auch sagen. Manchmal war das ein bisschen unterbelichtet, aber ohne das geht es nicht. Der Weg ist die älteste Bezeichnung für, also Hodos, ist in Synhodos drin, ist die älteste Bezeichnung für das Christentum, noch bevor es Christentum hieß, in der Apostelgeschichte. Gemeinsam und wir sollen einander lieben, das sind alles uns vertraute Dinge, sind wir eingeübt. Deshalb habe ich mir gedacht, ich betrete einmal dieses schwierige, es ist wirklich ein Minenfeld. Sie werden denken, was macht er denn für einen Zirkus jetzt darum? Sie werden gleich sehen, wenn ich das anspreche, klingt das noch unschuldig. Aber wenn wir dann die konkreten Linien ausziehen, welche Auswirkungen das haben könnte, dann werden Sie wahrscheinlich merken, auf welchem Minenfeld wir uns bewegen. Ich bin auf Ihre Reaktion gespannt. Bin gespannt, ob ich nochmal eingeladen werde anschließend. Es geht mir jetzt in das auszuleuchten ein bisschen, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, dass wir einander lieben sollen, wie Paulus Leo das sagt. Aber der Aspekt, wenn ich die Themen alle anschaue, jetzt in diesem Semesterprogramm, dass wir auf Christus zugehen und dass er auf uns zukommt, das fand ich nicht so oft in den Themenstellungen. Ja? Und das ist aber eigentlich ein Kernpunkt christlichen Lebens, christlicher Existenz. Okay, das ist alles zustimmungspflichtig, also da tut uns noch nichts weh. Da denken wir, ja, okay, haben wir. Eine Konkretion. Wenn Ihr Enkelkind oder Ihre Kinder oder jemand in der Schule fragt, was ist eigentlich der Advent? Antwort? Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Klar, das heißt Ankunft, klar, so viel Latein können wir noch. Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Ist es Vorbereitungszeit auf Weihnachten? Auch. Also Sie schauen, was mit dem Advent passiert ist. Der Advent ist ja inzwischen, nachdem wir ihn eine Zeit lang richtig verkitscht haben, ist er inzwischen belanglos geworden. Und eigentlich existiert er nicht mehr. Also Sie können ja jetzt schon, wenn Sie sich in Billa falsch rumdrehen, werden Sie von Nikoläusen zugeschüttet. Und immerhin sind das in Österreich noch Nikoläuse. In Deutschland sind das nur noch Weihnachtsmänner, die Sie aber dann ab der zweiten Adventwoche nicht mehr kaufen können, weil die dann weg sind. Dann sind die Ostereier schon da. Also wir bewegen uns dann merkwürdigerweise im merkantilen Raum sehr arrhythmisch. Ja? Man merkt, das hat mit dem Kirchenjahr eigentlich nichts mehr zu tun. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, Aldi, das ist hier Hofer, glaube ich, die hatten immer einen sehr guten Christstollen mit Marzipan. Und ich, Naivling, bin in der Woche vor Weihnachten zum Aldi und wollte so einen Stollen kaufen, weil ich dachte, Weihnachten, Christstollen, so, war so eine schöne Kindheitserinnerung. Und ich schaue mich groß an, ich habe nicht gefunden, ich habe gefragt, ja, groß, guter Mann, da ich sage, kommen Sie jetzt? Ja, sag ich, wann soll ich denn sonst kaufen? Ja, das ist lang vorbei, das ist seit Wochen weg. Ja, so. Also, nur das als Beispiel für das Arrhythmische. Immer wenn wir im Gottesdienst, in der Liturgie, und von der Liturgie wird heute mehrfach die Rede sein, violett tragen, und ich lasse jetzt einmal weg diese Verirrung, dass man beim Requiem oder bei der Totenmesse violett trägt, das ist ein vollkommener Guckelores, ja. Das ist kein Bußritus. Also entweder trägt man schwarz oder weiß. Aber violett ist so ein merkwürdiger Kompromiss von nach dem Konzil, weil man nicht richtig wusste, was man anziehen soll. Das ist vollkommener Quatsch. Eine Totenmesse ist kein Bußritus. Entweder feiere ich wie die Ostkirche weiß, dann ist es feiert man das Sakrament der Auferstehung, oder im Westen sind wir davon mehr geprägt und feiert man das schwarz. So. Wie jeder, der auf ein Begräbnis geht, eigentlich, ich weiß nicht, macht man das heute auch anders? Ich bin da immer fein raus, weil ich immer schwarz anziehe, aber zieht man eigentlich schwarz an, oder? Auch nicht mehr. Ach, der Zug ist auch schon abgefahren. Aber es gibt noch relativ viele, die sagen, sie ziehen schwarz an. Oder jemand bei den Herren zieht einen schwarzen Anzug zu einem bestimmten Anlass an. Egal. Der Advent hat eigentlich eine andere Funktion und da wir jetzt irgendwie, das hat mich ein bisschen inspiriert, dachte ich, ja, Mitte Oktober, der Advent ist schneller da, als man denkt. Ist mir das wichtig, ein bisschen auszuleuchten. Der Advent ist eigentlich nicht in erster Linie Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Das ist das Unwichtigste am Advent. Immer wenn wir violett anziehen, in der Liturgie wird es grundsätzlich. Das gilt sowohl vor Ostern wie vor Weihnachten. Das heißt, in diesen Zeiten tätigt die Kirche und die Liturgie eine prinzipielle Aussage. Die prinzipielle Aussage, und ich fange damit an, weil das Ältere ist, vor Ostern ist, dass Jesus das erste Wort im Markus-Evangelium sagt, Metanoite, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist, hören wir auch, je nachdem, es gibt zwei Formulierungen beim Empfang des Aschenkreuzes. Und das ist die Übung der Fastenwochen vor Ostern. Diesen Ruf des Evangeliums ernst zu nehmen und umzusetzen in den verschiedenen Lebensbereichen. Der Sinn des Advent ist das Zitat Christo tuo veniente occurrentes. Das ist ein Zitat aus der Oration vom ersten Adventssonntag. Das heißt, wir sind occurrentes. Wir sind solche, die am Laufen sind. Naja, das haben wir schon gewusst. Ja? Also, dass wir unterwegs sind, dass wir am Laufen sind. Manchmal mehr oder weniger, aber wir laufen. Dass also unser Leben eine Richtung hat. Und wir laufen dem entgegen, der uns entgegenkommt. Christo tu venienti, dem kommenden Christus. Das heißt, da kommt jemand auf uns zu und dem gehe ich entgegen. Das ist der Advent. Natürlich sagen wir, naja, aber eigentlich die Texte, wenn man genau schaut in der Liturgie, sprechen erst ab dem 17. Dezember, also eine Woche vor Weihnachten, vom weihnachtlichen Geschehen als Vorbereitung. Alle anderen Orationen, Lesungen sind eher in dieser Spur, den Advent zu begreifen, dass wir im christlichen Leben immer im Advent sind. Wir sind ja immer unterwegs. Man kann nicht sagen, ach, endlich Heiligabend, jetzt ist Schluss mit diesem Quatsch, jetzt ist wieder Ende, oder wir hören jetzt in den letzten Sonntagen im Jahreskreis oder dann am ersten Adventssonntag diese Evangelien von der Wiederkunft Christi. Wiederkunft Christi, das heißt, da steht uns jemand, nicht nur etwas, sondern jemand bevor. Welche Rolle spielt das im christlichen Leben? Die Grundthese dessen, was ich Ihnen heute ein bisschen unterjubeln will, ist: Wir haben in der Kirche die Orientierung verloren. Wir drehen uns im Kreis. Und das schlägt sich nieder in der Liturgie. Und wenn ich diese Linie gleich ausziehe, da fürchte ich, dass die erste Mine hochgeht, aber das riskiere ich heute mal. Ja? Weil wir ja nicht hier sind, um uns gut zu finden, sondern weil wir nachdenken wollen. So habe ich das zumindest verstanden von der Einladung her. Soll eine Einregung zum Nachdenken sein. Und deshalb will ich ein paar Punkte heute gegen den Strich bürsten, um das deutlich zu machen. Ich fange einmal an mit einem Wüstenvater. Das ist eine kleine Mine, aber auch eine. Ein Bruder bat den Altvater Amonas, sag mir ein Wort. Also die klassische Situation. Man geht zum Altvater, zum Mönch und sagt, sag mir ein Wort. Hilf mir zu leben. Hilf mir als Christ, hilf mir als Mönch zu leben. Und der Alte sprach, wohlan habe den gleichen Gedanken wie der Übeltäter im Gefängnis. Denn diese fragen immer die Leute, wo der Richter ist und wann er kommt, und vor Erwartung weinen sie. So muss auch der Mönch in allem, wir können auch sagen der Christ, in allem auf seine Seele achten und sie prüfen, indem er spricht: Weh mir, wie werde ich vor dem Richterstuhl Christi bestehen und wie werde ich mich vor ihm rechtfertigen können? Und wenn du dich allzeit in dieser Weise übst, dann kannst du gerettet werden, sagt Abbas Amonas. Ist immer gut, dass es die Altväter gibt, dann muss man das nicht selber sagen. Das ist uns ein bisschen fremd geworden, oder? Diese Art zu denken. Weil wir mit so Schlagworten arbeiten. Wir sagen Frohbotschaft statt Drohbotschaft. Das ist so ein Schlagwort vom Kirchenvolksbegehren, oder? Noch. Das hat natürlich, es ist was Richtiges dran. Das ist immer mit diesen Schlagworten so. Sie treffen etwas, aber es ist eben nicht alles. Wir haben verlernt, die Dinge beieinander zu halten, die zusammengehören. Eigentlich bedeutet das, katholisch zu sein. Dass wir das ganze Spektrum sehen. Man kann das Evangelium nicht nur in sagen, das ist Frohbotschaft, alles ist toll, der liebe Gott ist gnädig. Das stimmt. Der liebe Gott ist gnädig. Manchmal, dass man denkt, wirklich, geht's noch? Für unsere Maßstäbe unermesslich gnädig, aber es gibt eben auch das andere. Es gibt eben auch das Nachdenken über die eigene Existenz und das Abzugleichen, auch mit der Gnade, mit der Barmherzigkeit Gottes, wirft Fragen auf. Kann der darüber hinwegsehen? Er sieht über die Sünden der Menschen hinweg, heißt es in der Schrift, im Alten Testament schon. Über meine auch. Ich sitze viele Stunden in St. Stephan im Beichtstuhl. Und das ist oft ein Punkt, an dem Menschen, über den sie nicht hinwegkommen. Da sagen, ich weiß, Gott ist barmherzig, aber das kann er nicht vergehen. Doch, er kann. Und er wird. Und das ist schwer manchmal zu verstehen. Aber wenn ich mit dieser Frohbotschaft Dampfwalze komme und sage, das ist ja alles wurscht, das geht schon. Ja, das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Und dieser Gedanke des Gerichtes, überhaupt, Sie merken das vom Wort her, der Ausrichtung des Gerichtes oder der Orientierung, das ist uns vielfach verloren gegangen. Sie nehmen einfach ein Blatt weg und dann sage ich was dazu. Vielleicht kennen Sie das auch, aber vielleicht nehmen Sie mal herunter.
Kennt jemand den Raum?
Ja.
Waren Sie schon dort? Ich war auch noch nicht dort. Also muss ich näher. Sie sehen diesen, wie ich finde, beeindruckenden Kirchenraum, der, wie lange ist das jetzt her? Mindestens 10 Jahre. Hergerichtet wurde in Augsburg, St. Moritz, hergerichtet von John Porson, einem Londoner Architekten, relativ berühmter Architekt. Der hat in Tschechien den Trappisten von Nový Dvůr schon eine Kirche gebaut. Die hatten so einen alten Gutshof vom Stift Tepl von den Prämonstratensern gekauft. Die kamen aus Frankreich, aus Sedfont. Und da stand nur noch das alte Gutsgebäude und der Schafstall. Und der hat ihnen, damit das wieder so ein Viereck wird, in eine Längsrichtung die Kirche gebaut. und die Lücke dann geschlossen. Hochmodern, auch sehr spannend, alles weiß, passt zu den Trappisten gut. Und dann hat er eben St. Moritz in Augsburg gemacht, und dieser Raum ist deshalb so faszinierend, finde ich, weil es wirkt ja ganz modern. Also Sie sehen die Altarinsel vorne mit dem Altar, dem Ambo. Und hinten im Chorraum steht diese Christusfigur, eine barocke Christusfigur. Das ist ein bisschen wie ein Bild zu unserem Thema, ja. Dem kommenden Christus sind wir Entgegenlaufende. Das Merkwürdige ist aber, und ich war wirklich erschüttert, als ich das gelesen habe, dass man nicht, jetzt lasse ich dann die Katze aus dem Sack, aber ich spreche gleich ein bisschen darüber, dass die Messe nicht in die Richtung auf Christus gefeiert wird, sondern der Priester steht, wie wir das kennen, versus populum, sagen wir, ja. Und damit ist die ganze Raumkonzeption von John Pawson für die Katz. Es ist kaputt. Ja. Sie sehen, wenn Sie sich wirklich einmal darauf einlassen, und im Raum selber muss das noch stärker sein. Ich habe mit relativ vielen Leuten gesprochen, die extra hingepilgert sind und sagen, man kann sich diesem Sog nicht entziehen. Ja. Den diese Figur auslöst. Ja. Den dieser Raum im Osten dort auslöst. Dieses wie so ein, also, und dann kommen wir mit der Liturgie und machen so eine, unterbrechen diesen Stream, wenn man das neudeutsch sagen will. Was ist passiert? Also keine Sorge, ich bin, also das muss ich vorweg schicken, ich bin kein Pius-Bruder, ich zelebriere auch ganz normal den sogenannten Alte Messe, die habe ich als Kind noch erlebt, jahrelang, aber die kann ich nicht zelebrieren. Ja? Ich finde immer, wenn man den jetzigen Ordo ordentlich zelebriert, braucht man eigentlich die alte Messe auch nicht. Aber also nicht, dass Sie denken, ich mache hier subkutan irgend so eine Injektion für irgendeine Sache. Aber ich erlaube mir zu denken und Fragen zu stellen. Und meine Grundthese ist, habe ich eben schon gesagt, dass wir ein bisschen orientierungslos geworden sind. Wir haben die Orientierung verloren. Und das hängt sehr stark damit zusammen, wie wir Liturgie feiern. Ein solcher Raum hat eine klare Orientierung. Eigentlich hatte jeder Raum in der Kirche eine klare Orientierung. Auch die heutigen, auch moderne Kirchenräume haben eine klare Orientierung, aber die ist anders. Die ist kreisförmig. Ich habe ein Büchlein gelesen, ein Essay ist es eigentlich, von einem lutherischen Professor. Und es ist ja manchmal so, dass Leute von außen einen klareren Blick haben auf die Probleme. Er spricht allerdings auch über die eigenen. Er ist fair. Der war in Halle, hatte eine Professur gehabt und in Bukarest. Ist also war immer auch im Dialog mit der Ostkirche beschäftigt. Und die Beobachtungen, die er macht, sind, ich finde, wirklich sehr, sehr spannend. Weil er sagt, wir sind eigentlich überhaupt nicht mehr, wir haben überhaupt nicht mehr klar, dass, was da passiert in der Liturgie. Dass das nicht ein Meeting ist und ein, aber vielleicht, ich versuche einmal ein paar Zitate zu finden, ich hoffe, dass ich die jetzt recht habe. Es geht um die innere Haltung und Vorbereitung, die man dem Gottesdienst entgegenbringt, und um die Reinigung des Gottesdienstes von mitlaufenden Programmen, so nennt er das, die ihn verfremden und verunstalten. Diese können pseudotheologische Programme mit pastoralen, soziologischen oder psychologischen Sinngebungen sein. Dies können auch pädagogische oder konfessionelle Absichten sein, mit denen man etwas beweisen oder retten will. Wir können dem Gottesdienst damit weder einen Sinn geben, noch ihn verständlicher machen. Das Handeln Gottes, darum geht es ja schließlich im Gottesdienst, bleibt unverfügbar, aber empfangbar. Also, wenn wir Gottesdienst feiern, das ist vielleicht am deutlichsten, dass wir dass wir dem entgegenkommenden Christus, dass wir dem kommenden Christus entgegengehen. Das ist nicht machbar. Wenn ich diese ganzen Gottesdienstkreise sehe und selber erlebt habe und wie viel Energie und Vorbereitung da hineingeht, aber machen können wir es trotzdem nicht. Wir müssen uns einmal fragen, jetzt, wenn ich das so verallgemeinert sagen darf, unsere Generation, warum wir, unsere Generation verliert gerade die sogenannte Jugend. Gut, es gibt noch so ein paar, jetzt hätte ich fast gesagt, Unbelehrbare, die noch bei der jungen Kirche da irgendwie mitmachen, sich, die dreieinhalb Hansel, die das sind, sich unter der Regenbogenflagge versammeln. Der Großteil dieser jungen Leute geht entweder in ein sehr freikirchlich geprägtes Zentrum namens Johannes Paul oder in die Minoritenkirchen, zu den Piusleuten. Ehrlich gesagt, mich erschreckt das. Ich kriege immer die Pimpernellen, wenn ich daran denke. Ja, das denke ich. Ja, ich habe relativ viele junge Leute in Begleitung und wenn dann jemand kommt und sagt, ach, letzte Woche habe ich was Interessantes ausprobiert, sage ich, aha, ich war in der Minoritenkirche. Ich, Jesus Christus, also geht es noch? Haben wir sonst nichts mehr? Ja, so. Für junge Leute ist das attraktiv. Die Zahlen, ich komme dieses Jahr wieder mit diesem Beispiel, von jungen Leuten in Frankreich, die sich taufen lassen. Oder noch interessanter ist der Aschermittwoch gewesen. In Tours, ein Priester, der hier in Wien promoviert, ist in Tours irgendwie auch noch was, ja, hat irgendwie Kaplan oder sowas. Und der macht dann immer, wenn so größere Gottesdienste sind, der Bischof dann agiert, ist er Zeremoniar. Und der hatte vorher einen Gottesdienst zu halten irgendwo in der Stadt und dann musste er in die Kathedrale. Und er schreibt in einem Beitrag, er war das schon so gewohnt, naja, das sitzen halt die üblichen 30, 40 älteren Leute und dann halten wir also unser Pontifikalamt und das war es da schon Mittwoch. Er ist nicht in die Kathedrale hineingekommen, berstend voll mit jungen Leuten. Knatschvoll. Ich habe gesagt, was ist denn hier los? Irgendwas ist falsch, irgendwas passiert oder so. Er kommt in die Sakristei, findet seinen ratlosen Bischof vor und sagt, was ist los? Da kommen Leute in die Kirche. Vollkommen neues Phänomen. Ja. Junge Leute. Was wollten die? Und er sagt, interessant die Beobachtung, sie kommen alle zum Empfang des Aschenkreuzes und können davon gar nicht genug haben. Sie wollen so einen Balken wollen sie auf der Stirn haben, ja, richtig mit Weihwachs, damit das richtig hält, nicht so ein bisschen so vom Winde verweht, sondern so ein Hauch von Asche, ja, sowas, sondern sie wollen richtig so ein Ding haben. Aber sie gehen zu 99% nicht zur Kommunion. Weil sie teilweise gar nicht praktizierend sind, nicht aus praktizierenden Familien kommen, sie wissen, das ist irgendwie, das geht nicht, das passt nicht. Aber, und die Vermutung ist stark, konfrontiert mit einer so massiv auftretenden Religion wie dem Islam und sich in der Schule viermal am Tag anhören zu müssen, na bitte, was seid ihr für Christen? Ja, ihr macht doch nichts. Ihr fastet nicht, ihr betet nicht. Was ist das denn für ein Luschi-Verein? Ihr seid nichts. Nix. Das löst bei diesen jungen Menschen etwas aus, nämlich eine Sehnsucht nach Identität. Und darauf haben wir keine Antwort. Ich habe einige junge Leute, die neu getauft sind. Da passiert auch hier bei uns vielleicht nicht in diesem Ausmaß mit diesen Zahlen, jetzt dieses Jahr in der Osternacht, 15.000 junge Leute unter 30 getauft in einer Osternacht in ganz Frankreich. Und in Deutschland schreibt man, ja, in Deutschland war die Zahl, aber nicht der jungen Leute, sondern die Gesamthaufen in der Osternacht, glaube ich, irgendwas bei 300. Das ist schon der Trend von Frankreich. Ach du großer Gott. Er schmeißt Hirn vom Himmel, also so viel sollte man auch rechnen können. Ja. Da gibt es keinen Trend. Punkt. Da gibt es einfach zu viel Geld. Dieser Bischof, der zuständig ist, hat letztes Jahr schon gesagt, nachdem ein deutsches Journalistenteam dahin gefahren ist und sagt, wo ist der zuständige Bischof der Bischofskonferenz, welche Programme habt ihr gemacht, welche Kurse, so viele junge Leute angesprochen. Da mussten die zuerst mal überlegen, welcher Bischof da überhaupt irgendwie zuständig ist. Dieser Bischof hat dann gesagt, wir haben keine Programme. Dafür haben wir gar kein Geld. Das ist für die Deutschen ganz neu. Was, die haben kein Geld? Es gibt ja keine Kirchensteuer in Frankreich. Nur im Westen, in dem ehemals deutsch besetzten Teil, also Elsass-Lothringen, Straßburg und Metz, gibt es das. Im Rest Frankreich ist es arm wie eine Kirchenmaus. Wir haben keine Programme. Ja, wir müssen doch irgendwas gemacht haben. Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben noch gar keine Idee. Und dann hat der Bischof einen Satz gesagt, den finde ich großartig. Man sollte ihn für selig sprechen, zumindest vorschlagen, nach seinem Tod. Er hat gesagt, ich habe den Eindruck, der liebe Gott ist leid mit uns. Er macht es jetzt selber. Das ist ein großartiges Wort. Solche Art des Denkens würde ich mir vom Bischof manchmal mehr erhoffen. Ja? Wir sind am Ende mit unserem Latein. Und jetzt macht der liebe Gott es selber. Und die Menschen kommen zu Tausenden. Aber die spannende Frage ist ja, was machen wir, wenn die da sind, wenn die getauft sind? Als junge Menschen sind sie getauft. Erlebe ich jetzt hier in Wien. Was machen wir dann mit denen? Werden die dann in diese allgemeine Wurstigkeit, die wir katholisch sein nennen, entlassen? Sondern doch, geht aber zu in die Kirchen. Wohin? Wo kann so jemand hingehen? Um nicht auch der Willkür eines Klerikalismus ausgeliefert zu sein. Entschuldigung, ich sage das ja, ich nehme mich gar nicht aus. Wenn die wirklich den Glauben entdeckt haben und dann aber kommen am nächsten Sonntag und sagen, boah, jetzt war mit dabei in der Predigt, also das geht aber gar nicht. Und zu dem Pfarrer gehen und sagen, also was Sie da sagen, das stimmt nicht überein mit dem, was im Katechismus steht. So sind junge Leute, sie kennen das vielleicht, ja. Und der Katechismus sagt, geh mir nicht davon, was mit deinem Katechismus, das interessiert mich nicht, was da drin steht. Ja, willkommen in der katholischen Kirche. Wir verlieren solche Menschen, Jungen. Wir verlieren sie entweder an die Piusbrüder, wir verlieren sie an die Orthodoxen, wobei das ein kleiner Schutzmechanismus in der Orthodoxie ist, weil wenn Sie natürlich geborene Österreicher sind, wohin gehen Sie? Russisch-Orthodox, Griechisch-Orthodox, Serbisch-Orthodox, Bulgarisch-Orthodox. Sie bleiben immer ein Christ zweiter Klasse, weil Sie weder Russe noch Bulgare noch Serbe noch Grieche sind. Das ist die Ursünde der Orthodoxie, der Nationalismus. Also da kann man nie richtig mit. Das lassen die einen auch spüren. Ja? Das ist dann schon ein Sprachproblem. Aber von der Lehre her, von der Liturgie her, ja, hat das einen starken Sog für junge Leute. Und dann gehen sie halt zu den Piusbrüdern und haben ein verengtes Bild natürlich und spielen 19. Jahrhundert. Das ist aber wahrscheinlich auch keine Lösung. Das ist ja ein Disneyland. Die Mennonitenkirche ist ein Disneyland. Wir spielen 19. Jahrhundert, obwohl das 19. Jahrhundert wahrscheinlich nie so war. Dieser Reinhard Töhle, auf den ich mich da beziehe, beobachtet das, dass ja die katholische Kirche überhaupt von allen christlichen Denominationen, also Orthodoxe, Reformierte, Lutheraner, wir waren die Ersten, die das in der Liturgie umgedreht haben. Versus Populum, wir feiern die Messe jetzt zum Volk hin. Macht kein Lutheraner. Macht kein Anglikaner. Schon gar kein Orthodoxe. Wir sind die Einzigen. Das wurde groß gefeiert als anthropologische Wende. Otto Nussbaum, der dazu die entsprechende Studie geschrieben hatte, von dem weiß man, also ist lange tot, dass es Quatsch ist, was er geschrieben hat. Die ganzen Untersuchungen von Altären, wo angeblich der Priester auch im Altertum hinter dem Altar stand, ist alles Kokolores. Das ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen. Das ist vollkommener Quatsch. Er hat sich einfach vertan. Hat es nie gegeben. Bis hin zu Ausgrabungen. Duchesne hat zum Beispiel in der Wüste ganz viele Kellien ausgegraben von den frühen Mönchen, hier von Abbas Amonas und solchen Leuten. Da stand der Altar auch in einem Kellion wirklich frei. Das, was das letzte Konzil auch sagt, der Altar soll nicht an der Wand stehen, sondern er soll frei umschreitbar sein. Daraus hat Nussbaum dann gesagt, naja, ist ja klar, der stand dahinter. Weil das ist ein typisch deutscher Professor, einmal im Leben eine fixe Idee und die wird aber dann zu Tode geritten. Man müsste vielleicht ein bisschen weiter fragen. Aber wenn man dann untersucht, sieht man vorne vor dem Altar ist alles ausgetreten, das heißt, wo der Priester immer stand. Da kann man richtig die Füße reinstellen. So, so ist das ausgetreten. Dahinter ist nichts. Ist halt so klar, wo der stand. Kann man auch an diesen Ausgrabungsergebnissen sehen. Das einzige Irreführende ist St. Peter in Rom, das nicht geostet ist, sondern gewestet ist. Und da hat man natürlich, dann entsteht der Eindruck, der Papst hat zelebriert am Confessio-Altar zu den Leuten hin. Aber natürlich standen nie solche Bänke dort, sondern man stand rechts und links. So dass man immer auch den gemeinsamen Blick hatte. Man hat immer nach außen geschaut. Papst hat also nicht zu den Menschen hin zelebriert, sondern nach Osten. Und die haben sich davor versammelt statt dahinter. Die Richtung war gleich. Und das ist etwas, was dann auch Liturgiewissenschaftler groß gefeiert haben, und es hat etwas Richtiges, aber man kann es eben positiv und negativ sehen. Anthropologische Wende. Das ist die Wende hin zum Menschen. Und sagen, naja, aber das ist die Bewegung Gottes. Er kommt ja auf uns zu. Aber es ist natürlich auch die Geburtsstunde eines neuen Klerikalismus, den es früher so nie gab. Die Situation im Gottesdienst ist nicht, Priester wie Gemeinde haben die gleiche Richtung des Gebetes, haben die gleiche Ausrichtung, sondern es ist die Situation einer Moderation. Ich habe ein Mikro, ich stehe vor der Gemeinde. Schauen Sie, wie Gottesdienst beginnt. Also ich habe mir angewöhnt, in einem Gottesdienst, das kann ich leider nicht immer machen, aber weil der Kardinal das manchmal auch macht, kann ich nicht bringen im Dom, aber wenn das erste Wort ist, ich begrüße Sie, dann bin ich fertig mit der Liturgie. Dann schalte ich ab. Das interessiert mich nicht. Wenn ich hören will, ich begrüße Sie, dann gehe ich auf ein Café, ins Bräunerhaus oder so. Da sind die Kinder so unfreundlich, die sagen das nicht, aber dann gehe ich in so einen Kontext. Ich begrüße Sie oder grüß dich oder sowas. Das ist, was ist das für ein Liturgiebeginn? Das ist Quatsch. Die Liturgie ist so konzipiert, dass wir, wenn wir da anfangen, in der Regel, so war das zumindest bei der alten römischen Messe, Kyrie singen. Also das heißt, die versammelte Gemeinde, inklusive Priester oder Bischof, begrüßt Christus. Wir als Entgegenlaufende begrüßen den kommenden Christus. Aber das natürlich, Sie haben ja auch viele Messfeiern, die dann eher an Moderation erinnern oder an irgend so eine. Aber dann schaue ich in den ZDF-Fernsehgarten. Okay, dann weiß ich wenigstens, was Sache ist. Die dürfen das machen. Aber in der Messe will ich das nicht, brauche ich das nicht. Das ist was anderes. Das ist ein vollkommen anderes Genus. Aber das hat uns so verändert. Für uns ist es inzwischen so selbstverständlich geworden, dass wir sogar danach fragen, welchen Unterhaltungswert hat das eigentlich? Und dann, hoppel, Vorsicht. Alles gut? Der Töhle hat ein Beispiel gebracht mit diesem berühmten Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der ja gesagt hat, und dieses Zitat wird aber immer aus dem Kontext gerissen, wer gregorianisch singen will, muss zuerst für die Juden schreien. Sonst geht das nicht. Wer gregorianisch singen will, muss zuerst für die Juden schreien. Also aus der Nazizeit. Ja? Und daraus hat man dann immer das gemacht, naja, aber das ist typisch, der ist evangelischer Pfarrer auch gewesen und Professor, der ist natürlich gegen, also man bringt das immer gegen den Kult, natürlich auch gegen den katholischen Kult in Stellung, weil unsere Hauptsache ist Sozialengagement oder politisches Engagement. Und das wird immer gegeneinander ausgespielt. Wenn man natürlich gerade so eine Figur wie Dietrich Bonhoeffer anschaut und sich damit beschäftigt, entdeckt man etwas anderes. Bonhoeffer stammt aus einem typisch preußischen Protestantismus, der mit Liturgie oder sowas eigentlich überhaupt gar nichts zu tun hat. Diese Ausläufer sehen wir heute noch manchmal, als Frau Käßmann seinerzeit EKD-Ratsvorsitzende war. Margot Käßmann ist vielleicht noch einigen ein Begriff. Boah, ist jetzt auch schon 15 Jahre her oder was. Gab es ein großes Interview, das war im Herbst, war sie gewählt und dann war ein Interview in der Zeit mit ihr zu Weihnachten. Und dann wird sie gefragt, wie sie Weihnachten feiert. Und dann hat sie erzählt, ja, sie trifft sich mit ihren Töchtern und dann kochen sie, gibt es immer bestimmte Rezepte, wie das halt so ist. Und dem Journalisten fiel auf, sie hat jetzt noch nichts vom Gottesdienst gesagt. Und dann hat er gefragt, ja, und Frau Bischofin, Gottesdienst? Ach, hat sie gesagt, trifft sich dieses Jahr gut, ich habe keine Predigt. Also da geht es ja auch nicht zum Gottesdienst natürlich. Weihnachten gibt es dann keinen Gottesdienst. Das ist so ein klassischer Kulturprotestantismus, ja, der sagt, okay, wenn der Pfarrer keine Predigt hat. Und so war Bonhoeffer auch geprägt. Erst in der Begegnung, als er in New York war, in der Bronx, in diesen schwarzen Gottesdiensten mit Spirituals und sowas, das hat ihn sehr berührt, aber nicht nur das. Es hat ihn auch berührt, die Begegnung in England mit den Anglikanern, mit der High Church, die ja eigentlich eine Liturgie des 16. Jahrhunderts nach wie vor feiern. Ja? Also von wegen Trienter Reform oder Zweites Vatikanum haben die nicht mitgemacht. Es gab dann später ganz starke Einflüsse von den Reformierten, der sogenannten Low Church. Aber wenn Sie so ein Gottesdienst in Westminster Abbey sehen oder sowas, das ist alles High Church. Ja. So, katholische Kirche auf dem Stand 16. Jahrhundert. Kleidung, Musik, alles. Und Rom. Er hat dann einen befreundeten Priester gehabt, der ihn immer nach St. Peter geschleppt hat. Und er war davon beeindruckt. Und diese Mischung von allem dreien, wo man denkt, wie geht das zusammen, hat ihn dazu gebracht, als er zurückkam nach Berlin, zu sagen, er muss sonntags in den Gottesdienst gehen. Das geht eigentlich gar nicht mehr anders. Als er anfing, dieses geheime Predigerseminar zu haben, dort irgendwo in den Ostpreußischen, hat er angefangen, mit denen jeden Tag, was vollkommen ungewöhnlich war für ein solches Seminar, zu beten. Hat das Bußsakrament eingeführt. Das hat ihm heftigste Kritik eingebracht. Da habe ich gesagt, der ist katholisierend, der ist irgendwie schon halb versaut, ja, was der da macht mit seinen Predigern. Und einige Kandidaten sind auch deshalb weggegangen, ja, weil er mit ihnen morgens vor dem Frühstück Psalmen gebetet hat. Möncherei hat man das genannt, ja, das ist der schlimmste Vorwurf, den man einem Protestanten machen kann, ja. Möncherei, das ist ja arg, was der tut, ja. Aber Bonhoeffer hat gemerkt, dass es eine Orientierung, eine Ausrichtung braucht. Weil er wusste, wenn diese Grundlage nicht da ist, und er hat ja diese Spannung erlebt zwischen deutscher Reichskirche im Protestantismus und dann dem, wo er aktiv war in der bekennenden Kirche, ja, die gesagt hat, wir machen das nicht mit, das Christentum ist keine Spielart von Nationalsozialismus und deutscher Rasse oder sowas, ja, das sind ja auch Bischöfe, die da mitgemacht haben. Wenn wir die Leute nicht ausrichten, wenn wir ihnen kein Fundament geben, wenn wir ihnen die Orientierung nicht geben, können die diesem Sturm nicht standhalten. Das war natürlich, und das Schicksal von Bonhoeffer kennen Sie, ist in den letzten 14 Tagen des Dritten Reiches, noch auf persönlichen Befehl von Hitler, da war der ja schon eigentlich am Ende, aber er wollte nicht, dass dieser Mann überlebt. Und da war er eigentlich schon fast in der Freiheit, ja, da in Bayern. Und das letzte Kommando kam dann noch und hat ihn aufgefischt und eben dann hinrichten lassen. Unsere Orientierungslosigkeit ist sehr grundsätzlicher Natur. Denn wir haben inzwischen, ich habe gesagt, unser Liturgiebild ist eher, die Gemeinde versammelt sich im Kreis und gestaltete Mitte, und das ist dann der Altar, ja. Aber die Ausrichtung nach vorne fehlt uns. Und deshalb drehen sich so viele, das gehört zu meiner Grundthese, so viele Diskussionen auch innerhalb der Kirche drehen sich im Kreis. Es hat überhaupt keine Perspektive mehr. Ja. Die nächste Diskussion, und man verdreht die Augen und denkt man, Ach, jetzt geht das wieder los. Ja. Wir kommen nicht nach vorne. Und ich glaube, das hängt sehr stark, ich möchte das nicht voneinander trennen, sondern das hängt sehr stark miteinander zusammen. Dahinter stehen geradezu Geschichtsentwürfe. Es gibt einen griechischen Historiker, Polybios aus der Antike, der sagt, die Geschichte bewegt sich zyklisch. Das ist immer ein Kreislauf. Und er macht das an den Staatsformen deutlich. Ja? Es beginnt mit der Monarchie und das artet aus in die Tyrannei. Die wird abgewechselt von der Aristokratie und das artet aus in die Oligarchie. Und dann kommt die Demokratie und das artet aus in ein Chaos und dann geht es von vorne los. Das hat manches für sich, ja, ist ein bisschen in der Zwangsjacke, aber es hat manches für sich, dieses Verständnis. Das jüdisch-christliche Denken ist anders. Das ist immer nach vorne gerichtet. Und wenn Sie sagen, naja, wir haben aber auch Zyklen, Advent, und da geht er wieder von vorne los, ja, so. Oder in einer Pfarre, ich kann mich erinnern, wo ich Kaplan war, der Pfarrer, nach den Sommerferien sagt, ach, großer Gott, jetzt geht es wieder mit der Erstkommunion los. Ja. Also, es sind zwar immer andere Kinder, aber es arbeitet auch zyklisch. Aber wir müssen uns das vorstellen im Sinn einer Spirale. Es hat immer eine Ausrichtung. Wir sind solche, die laufen, und zwar nach vorne laufen. Aber nicht ziellos, also wir sind nicht irgendwie so ungesegnete Progressisten, die sagen, also wer hat das gesagt, der Qualtinger? Ihr wisst doch nicht, wo ich hin will, aber dafür bin ich früher dort. Ja, so. Das gibt's auch, ja. Aber das sollte kein Programm für die Kirche sein, ja. Und manchmal hat man den Eindruck, das ist auch eines, ja. Aber wir wissen, wem wir entgegengehen. Und da entsteht eine Perspektive. Es geht immer, die Richtung geht nach vorne. Aber wir feiern, wenn ich vom Kirchenjahr her denke, natürlich, das sind Zyklen, die sogenannte Heilsgeschichte, aber sie ist nicht in sich geschlossen, sondern sie ist progressiv. Sie entwickelt sich nach vorne. Wir leben weiter. Wir leben auf Christus zu. Und ich glaube, wir haben diese Art des Denkens und auch des Lebens inzwischen in der Kirche nicht nur vernachlässigt, sondern vielfach vergessen. Wir drehen uns im Kreis. Willkommen im katholischen Hamsterrad. Das dreht sich manchmal ziemlich schnell, ja, und ich erlebe viele Mitbrüder, die sagen, boah, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, es ist alles so viel. Und wenn ich dann sage, kommst du voran? Die Frage ist schon ganz schrecklich. Ja. Wie, womit voran? Was hat so viel zu tun? Wo soll ich denn vorankommen? Ja. Aber das wäre die entscheidende Frage. Das, was Abbas Amonas sagt. Das ist wie bei Gefangenen, die auf den Richter warten. Ja. Kommt er schon? Wo ist er? Was wird dann sein? Ja. Wir sind jetzt wieder in so einer Ecke vom Kirchenjahr, wenn Allerheiligen, Allerseelen kommt und dann der November hat so seine eigene jahreszeitliche Botschaft, dann erreicht uns das vielleicht eher, oder man legt dann zu Hause, wenn man ganz gut gelaunt ist, das Mozart-Requiem noch auf oder sowas. Ja. Aber es ist auch interessant, dass wir so einen Text wie Dies Irae haben aus der Liturgie gestrichen. Darf nicht mehr gesungen werden. Der ist zu stramm, obwohl er ein mittelalterlicher Text, aber es ist ein toller Text, der ja nicht nur, klar, das macht natürlich was her, oder im Verdi-Requiem, dann geht es richtig zur Sache, wenn es mit dem Dies Irae, dann sind bei den Musikern halt die Sicherungen durchgebrannt, dann hat man schon mal so einen Text, den man vertonen kann. Ja. Aber es gibt eben in dieser Sequenz auch ganz andere Texte, ja, wie Mariam Absolvisti, et latronem ex audisti, ja, du hast der Maria vergeben, aus der sieben Dämonen ausgefahren sind, sagt das Markus-Evangelium. Der Dismas, wie die katholische Tradition ihn nennt, der Räuber auf der rechten Seite, ist ein Verbrecher. Sie beißt die Maus keinen Faden, aber ist ein Verbrecher. Aber im letzten Moment bekehrt er sich. Was heißt bekehrt? Er bittet Jesus um den Gefallen und sagt, ich weiß, wer du bist. Du kannst mir zumindest vorstellen. Und das reicht. Es gibt einen Kölner Satiriker, der vor Jahren einmal, ein interessanterweise Protestant, der die Kölner Kirchengeschichte aufgearbeitet hat. Das ist ohnehin ja für uns hier in unserer Kirchenprovinz ohnehin ein Buch mit sieben Siegeln, weil diese Kirchenprovinz natürlich uralt ist. Also ja, man noch teilweise das Urchristentum lebt da noch. Und dieser Satiriker hat gesagt, naja, aber das mit diesem Diesmaß, das ist natürlich schon irgendwie billig, ja. Der musste nie in einen Familiengottesdienst gehen oder so, und diese ganze katholische Programm, der muss keinen Kuchen backen fürs Pfarrfest und sowas. Der hängt da einfach und sagt in der letzten Sekunde, gedenke meiner, wenn du in den Reich kommst, und der hat es geschafft. Das hätte ich auch gerne, so eine Art von Christentum, ja, so auf den letzten Drücker, das fände ich irgendwie ganz schön, ja. Zeigt aber nur, ich war bei der Sequenz, welche Möglichkeiten wir haben. Unsere Bewegung im Kreis ist, glaube ich, nicht sehr hilfreich. Wir haben, dieser Professor Töhle sagt das, wir haben das Koordinatensystem verloren. Und natürlich, wenn ich jetzt anfinge im Dom wird das ja möglich, man stellt sich einfach auf die andere Seite vom Altar. Ja, wahrscheinlich würden Gotteslob in Pflastersteine verwandelt und das würde ich wahrscheinlich gar nicht überleben. Ich weiß gar nicht, von der Gemeinde vielleicht möglicherweise weniger, aber von den Mitbrüdern oder den kirchlichen Autoritäten würde ich das wahrscheinlich nicht überleben. Und trotzdem glaube ich, dass die Zeit kommt, ich werde das nicht mehr erleben, aber dass man sich darüber unterhalten wird und das auch revidieren muss. Ich weiß, unsere Generation sagt dann immer, ja, aber das ist ja unmöglich, der dreht uns den Hintern zu oder ich will dessen Rücken nicht anschauen. Naja, das ist so ähnlich, wie wenn Sie sagen, wenn der so die Messe hat, muss ich dessen Bauch anschauen. Das Argument ist schwach. Aber wir müssen von diesem Modus einer Moderation wieder wegkommen zu einem Modus der Orientierung, der Ausrichtung, und zwar der gemeinsamen Ausrichtung. Es gibt dieses Wort, das man dann ab und zu hört, wenn ich jetzt, ich gehe zwar zu Fuß, aber wenn ich jetzt da hinten zur Freiung gehe und in den Bus einsteige, bin ich eigentlich relativ beruhigt, dass der Busfahrer mit mir in die gleiche Richtung schaut, ja, und sich nicht umdreht und fährt, ja, so, weil es könnte ein ziemlicher Crashkurs werden, ja. Okay, ich weiß, dieser Vergleich hinkt natürlich, der Vorsteher des Gottesdienstes oder der Priester ist kein Busfahrer, aber es gibt also Situationen, wo wir das selbstverständlich akzeptieren, dass wir in der gleichen Richtung unterwegs sind, obwohl in diesem Bus kann man auch andersrum sitzen, glaube ich, oder? Ja. Ich rede von den alten Bussen, ja, wo die Reihen so hintereinander waren. Aber also wenn man diesen hochmodernen oder modernisierten Bau anschaut, dann glaube ich, richtet das Bild wahrscheinlich noch mehr aus, als ich jetzt heute Morgen sagen konnte. Ich habe es verstanden als einen Impuls zum Nachdenken. Ich fordere Sie jetzt nicht auf, sofort Ihren Pfarrer zu belämmern und sagen, ab sofort drehst du dich rum. Ja. Aber man muss zumindest Formen finden, die das auch korrigieren. Wie ich habe schon gesagt, dieser archäologische und theologische Befund ist inzwischen klar, dass das nicht, das hat einfach keinen Bestand. Wissenschaftlich, Stefan Haidt in Rom, der da in der Gross-Gesellschaft arbeitet, am direkt neben dem Vatikan, hat ein Buch über den christlichen Altar vor ein paar Jahren geschrieben, der das ausführlich widerlegt. Das gibt eigentlich keinen Archäologen oder Theologen, der das jetzt bestreitet. Nur will man darüber natürlich nicht so gerne sprechen, weil man dann sieht, ups, wir sind zu einer Hypothese aufgesessen, die war leider falsch. Es gibt noch mehrere davon. Das ist immer, ich weiß, wir leiden manchmal darunter, dass sie sagen, ach, die Kirche muss viel schneller reagieren. Nichts ist schlimmer, als wenn die Kirche das tut. Dann macht sie nämlich viele Fehler. Ich finde immer, lieber 150 Jahre warten, und dann haben sich die Wogen geglättet und dann denkt man, hier, gebitschen, ja. Aber das hat viele Vorteile. Schauen Sie an, ich mache das nächste Fass auf, wir haben ja vom Minenfeld gesprochen. Schauen Sie an, wie viel Elend durch diese Corona-Impfung in die Welt gekommen ist. Da spricht niemand drüber. Jetzt inzwischen kommt das heraus, dass wir belogen wurden, aufgefordert wurden zu vollkommen falschen Dingen. Schauen Sie an, darüber wird immer noch zu wenig gesprochen, wie viel Elend diese Impfung anrichtet. Schauen Sie sich mal an, wie viele Sportler sterben. Jede Woche lesen Sie immer noch, da fällt wieder einer tot um. Keiner bringt das natürlich mit der Impfung in Verbindung. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber es gibt Ärzte, die darüber sprechen. Und das ist, oder wenn ein Staat nach dem anderen sich dieser Weltgesundheitsorganisation ausliefert, und da muss hier gar kein Parlament mehr gefragt werden für irgendwelche Maßnahmen. Da sitzt ein Äthiopier, der in China ausgebildet wurde bei den Kommunisten und der bestimmt, was hier passiert, was zu tun ist. Der nächste Lockdown oder irgendwas. Und da sind wir als Kirche draufgesprungen, das stärkste und heftigste Corona-Regime gab es im Vatikan. Papst Franziskus war da ganz strikt, Kardinäle durften den Vatikan nicht betreten, die nicht alle Impfungen hatten. Die konnten nicht mehr in ihr Haus, in ihre Wohnung, in ihr Büro. Ganz strikt. Und jetzt sehen wir, waren aber doch so ein paar Sachen dabei, die waren vielleicht ein bisschen übertrieben oder so oder sogar falsch, ja, und niemand spricht darüber. Deshalb lieber Zeit lassen. Was ich mit der Zelebrationsrichtung, um darauf zurückzukommen, da ist natürlich eine Vorarbeit geleistet worden, die erstaunlich ist. Ich habe in Saarbrücken eine Kirche gehabt, eine Pfarrkirche, die ist der Grundstein ist gelegt 1913. Dann wurde sie natürlich im Ersten Weltkrieg direkt an der französischen Grenze mühsam erbaut und 1919 war sie fertig. Die hat im Zweiten Weltkrieg eine Brandbombe abgekriegt, aber dieser Kaplan, und der hat so einen österreichischen Namen, der hieß Rheinstadler, der war auf dem Dach und hat die Brandbombe rausgeworfen, sodass die Kirche nicht ganz abgebrannt ist. Und dann hat man die nach dem Zweiten Weltkrieg neu gestaltet, als wäre es 1970, 1949. Und der damalige Weihbischof, der bekannt war als scharfer Hund, der hat die Pfarrer stramm stehen lassen ohne Ende. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, ich habe die Fotos dann gesehen. Der hat 1949 bei der Altarweihe, es war kein Hochaltar mehr, es war ein riesen freistehender Altar, der hat die Messe versus Populum gefeiert. Da war noch nicht mal vom Zweiten Vatikanum die Rede. Das hat noch 10 Jahre gedauert, bis Johannes der 23. das angekündigt hat. Also da wurden sehr früh Fakten geschaffen, unter dem Motto, wir sind innen, wir hören auf die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, wenn Ihnen dieses Echo bekannt vorkommt. Im Moment in Deutschland beim synodalen Weg geht es auch immer so. Wir müssen auf die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse hören. Mehr kann die Kirche gar nicht einfallen, als wenn sie das tut. Weil das hat Wissenschaft so an sich, dass sie nach ein paar Jahren sich korrigiert. Das ist ja Wissenschaft. Es gibt eine Hypothese, eine Antithese. Und dann in dieser Diskussion kommt man weiter. Aber zu sagen, wir machen uns diese Hypothese zu eigen und darauf bauen wir jetzt, das ist eine Wanderdüne. Es kann nicht gut gehen. Ja? Also muss man das immer ein Stück abwarten. In diesem Punkt, und das ist meine Schlussbemerkung, wir denken oft zu wenig darüber nach, wie sehr so eine Äußerlichkeit, sagen wir diese, jetzt machen wir jetzt, lassen wir die hier. Es ist nicht so wichtig, wie rum der sich dreht. Aber es gibt immer eine Kongruenz von außen und innen. Das ist ein altes philosophischer Punkt. Das Außen prägt immer das Innen und das Innen immer Außen. Ich kann mich erinnern, als ich in einem Benediktinerkloster gelebt habe, einige Jahre, kam ein alter Mönch. Das war eigentlich streng verboten, aber er wollte irgendwas von mir, weil ich ab und zu Korrekturen gelesen habe für seine Veröffentlichung. Er war schon über 80. Pater Cyril Korwin Krasinski, polnische Königsfamilie. Er war ein Original, manchmal auch unmöglich. Und er hat geklopft und ich habe ihn dann aufgemacht und er wollte mir die neuesten Druckfahnen geben, dass ich die korrigiere. Und er sah meinen Schreibtisch auf der Zelle. Und er war halt Sie sehen jetzt nicht, wie das aussieht hier in diesem überschaubaren Zeitraum. Ja. Also verschiedene Schichten und sowas. Und er hat einen richtigen Schrei getan. Er hat gesagt, was ist los? Was ist los mit Ihnen? Ja. Habe ich gemacht, ob ich was falsch korrigiere? Was hat dieser? Der Schreibtisch! Ja, sag ich, mein Schreibtisch. Wenn Ihre Seele so aussieht wie Ihr Schreibtisch, dann gute Nacht, hat er gesagt. Ja. Weil er, und das war ein wichtiger Hinweis, ja, sozusagen so wie ich lebe, wie meine Wohnung aussieht, wie mein Schreibtisch aussieht, so durcheinander ist es bei mir da drin. Also man muss es nicht, ja, es gibt ja Leute, die halten das gar nicht aus, wenn der Kugelschreiber auch nur einen Zentimeter zu weit nach rechts liegt. Das kann eine zwangsneurotische Seele sein, das gibt's auch, ja. Aber dass es einigermaßen aufgeräumt ist. Und dieses Verhältnis von außen und innen auch, wie wir Liturgie feiern, dass das auf à la longue prägt, wie wir denken und wie wir christlich leben. Das glaube ich, dass es da eine Abhängigkeit gibt. Und uns daran vorbeizudrücken, wird uns im Blick auf die kommenden Generationen, auf die jungen Leute, die das Christentum entdecken und fasziniert sind davon, aber Fragen stellen und manchmal unangenehme Fragen stellen, uns daran vorbeizudrücken, wird uns wahrscheinlich in Zukunft nicht gelingen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe Sie nicht so viel gequält.
Ihnen fällt. Sie haben recht gehabt.
Habe ich so viel versprochen?
Die Erwartungshaltung war hoch, aber Sie haben sie auch erfüllt. Nein, ich denke, in mir ist sehr viel losgelöst worden bei Ihrem Vortrag. Mich hat ein Satz durch mein Leben begleitet von der Andrea Schwarz, der geheißen hat, ein Gott, der dir entgegenkommt. Und das hat mich sehr berührt. Und das war auch eine Adventlesung. Während Ihres Berichts habe ich mir gedacht, Sie haben am Schluss dann gesagt, äußeres Zeichen, inneres, es steht im Wechselspiel. Wie Sie das am Anfang gesagt haben, habe ich mir gedacht, wie bringen wir Menschen zu einer inneren Haltung, damit sie mit dem Äußeren umgehen können. Weil das ist ja das Schwierige, wenn ich mich jetzt einfach nur die Liturgie verändere ich nicht das Innere der Menschen, die auf der Suche sind.
Doch.
Und das. Doch. Ich bitte, dass Sie mir das erklären.
Ja. Davon bin ich überzeugt, dass sich das verändert. Es ist zumindest eine Hilfestellung. Allein durch das Faktum. Außen hat immer mit innen zu tun. Das ist immer ein Austausch. Ich kann natürlich sagen, ich kann dem auch zustimmen, zu sagen, naja, nur indem wir das jetzt wieder rumdrehen, passiert noch nichts. Doch, ich bin sicher, dass dann etwas passiert. Das ist aber kein Automatismus. Ja? Ich muss mich natürlich auch darauf einlassen. Ich merke das auch als Zelebrant. Ich zelebriere ein paar Mal in der Woche im Stephansdom am Potschaltar. Da kann ich gar nicht hinter den Altar gehen. Ja? Da kann ich hinter die Ikone krabbeln, dann sieht mich aber keiner. Ja? Vor allem kann ich da nicht stehen. Ja? Inzwischen muss ich sagen, ich zelebriere da so gerne, viel lieber als am Hauptaltar, da ist man eher ein Stück weit von den Leuten weg. Aber wenn ich irgendwo ins Weinviertel fahre, oder jetzt war ich eine Zeit lang, ein paar Monate in Gerersdorf oder Süßenbrunn oder so etwas, und habe immer gleich die Leute vor mir, das ist als Zelebrant eine andere Situation. Ja? Ich bin immer in der Versuchung, jetzt muss ich was sagen oder was, ja, statt zu beten.
Wir haben das Thema gewählt, gehen wir gemeinsam auf Gott zu und lieben einander.
Ja.
Und für mich ist die Frage, können, wenn wir diese Äußerlichkeiten verändern, es so weit bringen, dass die Menschen einander mehr lieben?
Nochmal, ich glaube nicht, dass es ein Automatismus ist. Ich stelle die Gegenfrage, hat das, was wir jetzt haben, dazu geführt, dass wir einander mehr lieben?
Das kann ich nicht sagen. Aber
deshalb kann ich die Frage auch nicht beantworten. Ja. Sind wir quitt. Ja? Ja. So. Natürlich muss es zumindest ein Ziel sein. Wir dürfen das nie aus dem Auge verlieren. Ja? Also wir dürfen jetzt nicht sagen, okay, wir machen aus der Liturgie so ein, da ist alles in Ordnung, da stimmt alles und dann Augen zu und durch. Und wer da nicht mit kann, hat Pech gehabt und so. Das ist nicht mein Ansatz. Ja? Aber wie gesagt, nochmal den Blick auf, also ich staune, dass Sie so ruhig geblieben sind, ja, und mich nicht
ich
schon.
Ich habe mir das Wort nicht gegeben.
Achso, es kommt erst, ja. Aber ich bin noch nicht vom Hof gejagt, von daher bin ich zuversichtlich, ja. Aber ich kann mich erinnern, in anderen Kontexten, wenn man diese Frage auch nur von Ferne, also nicht in der Deutlichkeit, wie ich das heute gesagt habe, von Ferne antippt, steht entweder die Hälfte auf und geht raus, ja, und sagt, das ist ein verkappter Piusbruder oder irgendwas, ja, oder da ist eine fehlende Sprachfähigkeit inzwischen, ja, und ich glaube, je länger diese Krise, in der wir uns befinden, fortschreitet, baut sich auch diese Sprachunfähigkeit ab, und wir sehen, wir müssen über manche Punkte reden, ob ich da in allem richtig liege, das habe ich nie behauptet, ja, aber zumindest müssen wir ein bisschen unsere Scheuklappen aufmachen und sagen, wir müssen auch über Dinge reden, die bisher tabu waren. Und das ist ja ein Tabuthema.
Das ist ganz toll. Ja, also ich denke, ich gehe heute mit sehr, sehr vielen nach Hause, um auch darüber nachzudenken. Und diese Orientierungslosigkeit, das stimmt eindeutig. Aber hat man damals, das ist eine Frage, einfach nicht auch diesen Ritus verändert, weil man gesagt hat, da bist du ein Stellvertreter Gottes. Und Therese von Avila sagt, das Wesentliche ist, dass man sich immer vorstellt, dass Gott, also dass Jesus dich anschaut. Und ich habe das immer gar nicht verbunden, ein bisschen.
Das ist eine hochinteressante Geschichte. Also wir reden natürlich davon, der Priester handelt auch in persona Christi. Aber er tut das natürlich nicht während der ganzen Messe. Erstens, die Orthodoxie kennt diese Denkform überhaupt nicht, obwohl die Orthodoxie sehr klar ist, was die Rolle des Priesters angeht. Aber die lehnen das sogar ab. Aber der Priester ist nicht von A bis Z in der Messe, in persona Christi. Das ist Klerikalismus. Also er handelt in Person Christi. Ja? Wie kann der Priester dann das Schuldbekenntnis sprechen? Christus kann kein Schuldbekenntnis sprechen. Ja? Wie kann der Priester dem Diakon zuhören, wenn er das Evangelium liest? Der Diakon liest das Evangelium deshalb, weil, also in der offiziellen Liturgie, weil Jesus sagt, ich bin unter euch wie einer, der dient. Und deshalb darf der, der dient, Christus die Stimme geben im Evangelium. Haben Sie schon mal einen Papstgottesdienst gesehen, wo der Papst selber das Evangelium liest? Nein, das gibt es gar nicht. Das ist undenkbar. Sondern das macht immer der Diakon. Was macht der Papst? Er hört. Er hat zuzuhören, wenn das Evangelium gelesen wird. Hinterher darf er dann seinen Sermon halten. Ja? Aber wenn das Evangelium erklingt, hat der Papst gefälligst zuzuhören. Also wir sehen, da sind Brüche darin, sozusagen, also in dieser Konzeption, der Priester steht quasi vor mir wie der liebe Gott. Ich glaube, ich könnte in keine Messe mehr gehen, wenn ich das zu Ende denken würde. Ja. Aber das überfordert uns ja auch vollkommen. Ja. Sondern es ist eben die Aufgabe des Priesters, der Töle schreibt es an einer Stelle, ist es, die Gemeinde sozusagen im Jenseits zu verankern durch sein Gebet. Das heißt, wir werfen sozusagen schon so einen Haken, ja, so einen Haken nach vorne, da wo wir hin müssen, und wissen, der hält, und daran ziehen wir uns entlang, ja, als Ganzes. Und diese, weil Sie gesagt haben, was haben sich die liturgische Bewegung und so, was haben die sich gedacht? Das Interessante ist, ich habe die Tage einen Aufsatz gelesen von Harm Klüting, ein Professor, der die katholische Aufklärung untersucht hat. Und das ist für Österreich besonders interessant. Also für mich, als ich lege Wert darauf zu sagen, ich bin kein Preuße, ja, ich stamme von links des Rheins. Da haben wir mit den Preußen keinen großen Vertrag gehabt. Ja. Lege ich Wert drauf. Also ich möchte nicht einfach als Preuße hier abgetan werden. Aber wenn ich als Deutscher Josephinismus höre, kriege ich immer so einen leichten Brechreiz. Ja. Justus II. Ist eine schwierige Figur. Aber dieser Artikel hat deutlich gemacht, dass auch das, was sich in der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums niedergeschlagen hat, ist nicht alles, was in der liturgischen Bewegung Pius Parisch und Romano Guardini und Odo Kasel und solche Leute, was sich da niedergeschlagen hat, sondern ist älter. Kommt aus der katholischen Aufklärung von Maria Theresia und Josef II. Man sollte die Maria Theresia da nicht vorschnell entschuldigen. Ja? Das war sicher irgendwo eine katholische Frau, aber sie war auch der katholischen Aufklärung verschrieben. Und was war das große Feindbild? Ich meine, wenn man jetzt in Wien da ist und von außen kommt, ich habe richtig Schnappatmung gekriegt. Ja? Was ist das große Feindbild der katholischen Aufklärung? Das meint nicht die Aufklärung, die nehmen zwar dieses Stichwort, aber nicht antiklerikal oder antichristlich sogar, wie Voltaire oder solche Leute. Es gibt eine katholische Aufklärung. Das große Feindbild ist der Barock. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das große Feindbild von Maria Theresia und von Josef II. Ist die ganze barocke Frömmigkeit, und die wird ja dann gerade unter Josef II. Zusammengestrichen, alles was nicht sinnvoll ist und die Klöster und alles, ja, und der Gottesdienst. Und dann gibt es schon Überlegungen mit der Volkssprache. Gibt es damals schon. Und da war bei Josef II. Dann doch ein kluges Kerlchen und hat sich gedacht, na, wenn man das anfängt, dann fliegt mir der ganze Laden um die Ohren. Erstens braucht er ein kroatisches, ein polnisches, ein slowenisches, ein deutschsprachiges Messbuch. Ungarisch natürlich. Ja. Und wenn er das zulässt, stützt das natürlich die ganzen Nationalitäten, die er in seinem Reich vereint. Deshalb, es gab Priester, die haben das Evangelium und die Lesung auf Deutsch gelesen. Die wurden streng bestraft. Einheitssprache Latein aus. Weil es eine politische Klammer war für diesen Vielvölkerstaat. Der hat das nicht zugelassen. Der wusste zwar, dass es diese Bestrebungen damals schon gab, ja, und hat denen innerlich von seinem Ansatz her katholische Aufklärung zugestimmt. Aber aus politischen Gründen hat er es dann sogar also mit Strafen bewährt. Es gab Priester, die sind verhaftet worden, weil sie eine deutsche Lesung gelesen haben im Gottesdienst. Das finde ich sehr spannend, also wie es diese Dinge eigentlich schon sehr lange, viel länger als liturgische Bewegungen, Dom Baudouin und solche Leute seit den 20er Jahren oder seit Pius X. eigentlich gab, aber es greift viel weiter zurück. Und natürlich kann man nicht, das wirft man ja immer in der letzten Liturgiereform nach dem Konzil, nicht das Konzil selber, nach dem Konzil vor, dass sie einfach Dinge quasi neu erfunden haben oder neu installiert haben. Man muss immer, das ist immer eine langsame Geschichte, das muss wachsen. Ich kann auch nicht einen Baum pflanzen und daneben stehen, wenn ich so ein Apfelbäumchen habe und stelle daneben und sage, ja, jetzt hier, mach mal Äpfel. Ja, das wird nichts, das dauert immer ein paar Generationen.
Bitte.
Ja. Ich wollte fragen, der zweite das eine ist die Bemerkung, dass die katholische Kirche sozusagen besonders modern ist, weil sie den Altar weggerückt hat und den Sitz zu den Gläubigen. Das haben die anderen nicht. Ist eh klar, dass sie es nicht haben können, denn wenn man, wenn man die orthodoxe Kirche sieht, dann findet die Wandlung und so weiter alles hinter einem, wenn auch zum Teil vorsichtigen Vorhang. Das heißt, es ist dort wirklich eine Schranke zwischen den Gläubigen und den Priestern. Die Priester kommen ein- oder zweimal hinter den Vorhang.
Hinter die Ikonostase, ja.
Ja, hinter der Ikonostase, das ist die links und rechte Wand mit den Heiligenbildern und dann in der Mitte diese Tür. Und ich weiß von Leuten, die sich von griechisch oder russisch orthodox in Wien oder in Deutschland römisch-katholisch umtaufen ließen, aber nicht wegen der Altarsituation, sondern damit sie eine Berufsstelle bekommen. Ja, das wurde auch nach diesen Gesichtspunkten vergeben. Und die haben dann freudig festgestellt, dass ihnen diese Altarposition viel besser gefällt als diese Kind am Paravan. Das ist meine erste Bemerkung. Danke, dass Sie uns diesen Zettel ausgeteilt haben, weil Sie das nur geschrieben hätten, wäre das viel zu abstrakt gewesen, weil das muss man sich ja vorstellen.
Ja, man muss es sehen. Ja,
ja. Und bei der Bemerkung, beim Hinweis, dass da hinten diese kleine Figur ein Barockstatue ist, hat bei mir das geklingelt, weil da ist mir dann eingefallen, und dass wir in Österreich unglaublich viel Beispiele, barocke Beispiele haben. Und wenn es heißt, Christus ist der Priester, ist der Stellvertreter Gottes, dann bezieht sich diese Stellvertretung eigentlich nur auf die Spende des Sakraments, und zwar das Bußsakrament. In deinem
auch in der Eucharistie, ja.
Dann hauptsächlich nur und da. Stimmt natürlich, dass der Priester nicht die ganze Zeit der Stellvertreter ist. Bezieht sich nur, was ihr auf Erden bindet oder könnt ihr lösen. Also der Priester ist befähigt, als Stellvertreter Sünden zu vergeben. Und
also ich
ein ähnliches Beispiel zu dem Barock, weil Sie gesagt haben, diese Schranke, die da gebildet wird durch den Altar, wird, wenn man jetzt weiß, wie das Barock gedacht hat in seinen Kunstwerken, der Priester steht ja dann vor Gott, also er verdeckt die Statue, das heißt, er ist die kurze Zeit dort der Stellvertreter, und es gibt eine berühmte Kanzel in Traunkirchen, in Deutschland gibt es mehrere von diesem Thema, die Kanzel ist das Fischerboot, vorne ein Netz mit Fischlein, und der Priester besteigt diese Kanzel und ist dann kurz während der Predigt auf das Bibelwort anspielend, Menschenfänger zu sein. Durch seine Predigt muss er es zustande bringen, dass die, heute würde man sagen, Follower gewonnen werden. Und da verschwindet er wieder. Das heißt, das Kunstwerk hat das mit einbezogen. Letztes Beispiel. Ich war in Salzburg. Waren zwei Engel an der Tafel am Rand von der Kirche, und die haben einen Kranz gehalten. Und ich habe beim Kulturbarock die Damen gefragt, wieso, wer wird denn da gekrönt? Und dann führen sie mich zu einer Marienstatue, etwas weiter vorne, und gesagt, schauen Sie sich das jetzt an. Und da war die Marienstatue, und dahinter war dann der Kranz genau über dem Kopf der Maria, die zur Himmelskönigin gekrönt wurde. Nur als Beispiel für den Barock, dass dies heute weiterlebt. Und das kann man durchaus barock interpretieren. Und dann ist es eine Barock.
Sammeln wir noch ein bisschen.
Bitte, ich wollte noch.
In der Frage, wo ich wieder von dem Thema, war das auch so, dass wirklich der Vater, der alles andere als ein Bruder war, doch den Altar so hatte, der hat in Richtung nach vorne und nicht in Richtung zelebriert. Und hat gut funktioniert, es war eigentlich alle, der war ja sonst eigentlich durchaus aufgeschlossen, ja, aber diese Richtung, seine Freundin war mal zufällig, wie ich so dort gespielt habe in der Kirche, weil man so setzt. Ich habe das dann erklärt. Und in dem Zusammenhang ist mir auch ein Zitat eingefallen, und zwar jetzt von mir, die Erfahrung lehrt uns, dass die Liebe darin besteht, also nicht darin besteht, dass man gegenseitig dauernd anschaut, sondern dass man in der Richtung schaut. Das hat man auch gesagt.
Ja, es ist folgendes, die Leute warten ja auch, weil sie Sehnsucht haben, aber ich finde nur, dass das von kompetenten Leuten, von Priestern auch hier etwas kommt, dass sie auch Antworten finden oder ihn führen. Und das fehlt mir eigentlich. Und da finde ich, verliert eben die Kirche, weil wenn ich voll Sehnsucht in die komme und eine Antwort und dann kriege ich eigentlich nichts, müssen sie ja wegkriegen. Wo finden sie Antwort? Das ist eigentlich wirklich auch, was mich sehr berührt und was.
Ich meine, darf ich vielleicht kurz sagen, es gibt ja immer auch in der tridentinischen Liturgie, sehen Sie, der Priester, wenn der auf die Kanzel geht, weil das gerade angesprochen wurde, legt das Messgewand ab setzt sich das Birett auf den Kopf und besteigt die Kanzel und beginnt dann eigentlich nochmal einen eigenen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes. Kardinal Marx macht das bis heute noch, aber der hat das nicht verstanden, womit das zusammenhängt. Das soll deutlich machen, dass die Predigt nicht Teil der Liturgie ist. Deshalb legt er Augenblick langsam. Lass mich gerade ein bisschen. Fridentinische Liturgie. Bei Augustinus zum Beispiel ist es natürlich ein genuiner Teil der Liturgie. Und Augustinus hat 3 Stunden gepredigt und die Leute haben sich beschwert, wenn er schon aufhören wollte, ja. Und haben mit den Füßen getrampelt und gesagt, du hörst schon auf, ja, mach weiter. Aber so, es kann halt nicht jeder so predigen wie Augustinus. Also man hat das ausgegliedert, weil das damals auch schon, ich meine im Stephansdom auf der Asamkanzel hat ein Schottenpater die Reformation gepredigt. Ja. Da sieht man schon, das ist zu einem Ort persönlicher Meinungsäußerung geworden. Ich als Priester nehme Stellung zu. Das ist nicht die Aufgabe der Predigt. Lesen Sie einmal die Kirchenväter. Lesen Sie mal diese Predigtsammlungen, die man alle stenografiert hat, ja, bei Augustinus ja auch, von Johannes Chrysostomus, diesem großen Prediger. Die sprechen nur zum Schrifttext, nur zur Bibel, aber verbinden ihre Wirklichkeit, manchmal auch die politische Wirklichkeit, die Vorgänge mit dem Schrifttext. Alles andere hat in der Predigt keinen Platz. Wenn ich manchmal Predigten höre und denke mir, ja, heute spricht er zu dem Thema oder das, Bibel klassisch früher beim Aufsatz, Thema verfehlt 6, ist nichts, kann ich gar nicht bewerten, ist am Thema vorbei. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung, ich predige auch seit fast 40 Jahren, ich sehe das Evangelium vom nächsten Sonntag, denke ich, ach, was habe ich denn da schon so gesagt, aber selbst wenn ich eine Predigt vorbereitet habe, und ich höre es aber nochmal, also ich verkünde es nicht selber, oft genug im Dom, im Konzelebranten, da im Diakon, dann fällt mir, obwohl ich die Predigt habe, etwas anderes ein. Und dann muss man das aber dann auch sagen. Ja? Also das ist immer auch ein sehr dynamisches, man könnte sagen, ein geistliches Geschehen. Ja? Aber es muss mit dem Schrifttext, es ist ja eine Auslegung des Schrifttextes. Es ist nicht... Also auch diese thematischen Gottesdienste, ja, im Dom nimmt es auch inzwischen Überhand, ja, dass wir dann ein Thema das, also jetzt Beispiel, wurde eine Schöpfungsmesse gefeiert, weil es dieses neue Messformular gibt. In dem Messformular steht drin, man darf es nur werktags feiern. Wurde sonntags gefeiert. Warum ist das sonntags Blödsinn? Weil jeder Sonntag der Tag der Schöpfung ist. Wir kennen das 7-Tage-Werk, ja, aus der ersten Seite der Bibel. Und wir sind wieder beim Zyklischen, das sich aber nach vorne entwickelt bei der Spirale, ja. Woche für Woche erneuert sich die Schöpfung. Und deshalb ist der Sonntag immer der Tag der Schöpfung. Es hätte gar kein eigenes Formular gebraucht. Wenn man das Stundengebet betet, hat man in den Hymnen die ganze Schöpfungstheologie drin. Also, weil wir aber diesen Kontext verlieren, setzen wir dann immer so Sonderakzente und ich möchte von dem Priester in der Predigt nicht hören, wie er darüber denkt, über das Erstarken des Rechtsradikalismus oder über irgendeine NGO oder sowas, interessiert mich nicht. Kann er mir hinterher beim Café sagen oder sowas, okay, aber in der Predigt ist das Thema verfehlt.
Aber in der Schrift steht,
die Menschen, ja, das widerspricht sich ja nicht, im Gegenteil, das spricht eher für meine These.
Ich glaube, die Probleme, die wir im Verkehr haben, die wir besprechen, haben gar nicht so sehr mit diesen Äußerlichkeiten zu tun und auch nicht so sehr mit dem Klerus, sondern wir sind eine Kirche geworden der Freiwilligkeit. Wir haben den Druck weggelassen. Das heißt, wir Christen entscheiden uns freiwillig dafür, entscheiden uns zur Taufe. Das setzt voraus, dass wir denkende Menschen sind, dass wir suchende Menschen sind. Und das ist nun mal, ich sag's mal flach, nicht die Mehrheit. Wenn wir dagegen glauben, der Islam hat so einen Zulauf, das scheint nur so, weil es eine Zwangsreligion ist. Das heißt, man wird hineingeboren, da kann man nicht entscheiden als 15-Jähriger, ich gehe hin oder nicht.
Und also in den westlichen Gesellschaften hier Also ich rede nicht über den Islam in Indonesien oder im Iran, sondern ich rede über den Islam hier in unserer westlichen, vollkommen säkularisierten Gesellschaft. Ist kein Jugendlicher, kein muslimischer Jugendlicher gezwungen, seinen Glauben auszuüben. Aber Sie sehen, was passiert. Und natürlich, ich gebe Ihnen recht, dieses, was wir hatten, dieses Zwangssystem, wie auch immer, familiärer Druck, gesellschaftlicher Druck, das ist natürlich weg. Das ist passé. Gott sei Dank ist das weg. Ja? Aber es ist nicht so, dass wir dann automatisch, natürlich bricht das zuerst einmal ein, aber das ist ja schon seit Jahrzehnten im Gange. Aber das Interessante ist ja dieses Beispiel aus Frankreich, das ich gebracht habe, dass sich jetzt in dieser vollkommenen Situation von Beliebigkeit und Freiwilligkeit, dass trotzdem ein ganz starker Schub kommt, auch von jungen Leuten, die etwas wollen. Und meine Angst ist eher, wir sind gar nicht präpariert dafür, ja, weil wir gar nicht wissen, was wir uns mit uns selber sollen, ja. Wenn ich manchmal höre, was im Religionsunterricht stattfindet, Verzeihung, ich will ja ein neues Fass aufmachen, ja, dann denke ich mir, ja, das ist zum Abgewöhnen, ja. Das, also
klar,
nicht überall, aber. Ja.
Und dann sind sie aber auch irgendwie orientierungslos geworden.
Nein, das ist kein Automatismus. Diese Jugendlichen, von denen ich spreche, sind sehr, die brennen nach wie vor, aber die Frage ist, ob das auf Dauer, wir sehen, wo sind die in 10 Jahren?
Sie sind begleitet.
Ja, sicher. Natürlich.
Viele Gedanken. Losgelöst. Ich glaube, heute nehmen wir alle viel mit. Danke Ihnen fürs Kommen und auch für Ihre Minenfelder, die Sie mitgebracht haben, weil dazu gehört ja auch sehr viel Mut, ein bisschen da das Denken anzuregen in eine Richtung, die mir zum Beispiel schon lange nicht mehr so gekommen ist wie heute. Vielen, vielen Dank. Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Ich darf Sie einladen.
Darf ich kurz sagen, wenn ich nochmal eingeladen werde, dann frage ich ab, wie das mit dem Denken gegangen ist, ob Sie zu Ergebnissen gekommen sind.
Ich werde nächste Woche einen Zettel auflegen und Sie können das zur Stellung nehmen. Nächste Woche kommt der Herr Dr. Stowasser von der Universität Wien. Aufeinander zugehen, frühchristliche Gemeinden im Stresstest. Auch ganz was anderes. Ja, das macht für unser Seminar, glaube ich, so bunt, die Vielfältigkeit. Dazu tragen Sie mit Ihren Fragen bei. Vielen Dank Ihnen allen einen wunderschönen Tag.
Danke.